Der Thomas wird uns heute predigen über einen bekannten Text in Apostelgeschichte 2. Es geht um die Entstehung der Gemeinde. Wie wunderbar. Ich lese den Predigtext, der zugleich der Lesungstext ist, aus Apostelgeschichte 2, die Verse 36 bis 47. Apostelgeschichte 2, 36 bis 47. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurde.
Dann lasst uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken für dieses Pfingstfest und ich möchte dir danken für das Pfingstfest, das erste Pfingstfest, von dem wir heute hören, wo wir schon gehört haben bei der Schriftlesung. Herr, du hast Großes getan. Du hast deine Gemeinde begonnen, damals an Pfingsten, und bald 2000 Jahre später baust du immer noch Gemeinde und Gemeinde ist immer noch dein Augapfel. Wir möchten dich loben und preisen, dass du unser Gott bist und dass wir zu deiner Gemeinde gehören. Und möchten dich bitten, dass du jetzt unsere Herzen aufmachst, dass wir dich hören. Amen. Pfingsten. Da ist mein Herz sehr voll, weil ich gerne über viele Themen reden würde. Ich würde gerne über das biblische Wochenfest reden und nicht ein Erntefest. Und wir erleben ja in dem Predigttext, den Werner gelesen hat, eine große Ernte. Ist euch das aufgefallen? Das passt so toll zu einem Erntefest. 3000 Menschen wurden der Gemeinde hinzugefügt. Was für eine Ernte! Vor einer Woche haben jüdische Menschen Pfingsten, Wochenfest gefeiert. Und sie haben gefeiert, dass Gott seine Tora gegeben hat. Wäre auch ein Thema, wo mir das Herz brennt. Ich würde gern über die Ausgießung des Heiligen Geistes sprechen. Wunderbar an Pfingsten. Und heute habe ich mich entschieden, nein, heute soll es um Gemeinde gehen. Geburtsstunde der Gemeinde wäre eine mögliche Überschrift. Aber das genügt mir irgendwo nicht, Geburtsstunde der Gemeinde. In Apostelgeschichte 20 hat Paulus die Ältesten von Ephesus, eine Gemeinde, die er gegründet hat und wo er 3 Jahre gewirkt hat, die Ältesten von Ephesus zu sich gerufen und spricht zu diesen Ältesten. Und da heißt es in Apostelgeschichte 20, 28, Gebt Acht auf euch und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als fürsorgliche Hirten eingesetzt hat, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er sich erworben hat durch sein eigenes Blut. Das ist Gemeinde für Jesus. Er hat sein Blut dafür gegeben, weil diese Gemeinde so kostbar ist. So ist Gemeinde für Jesus. Und das beginnt hier an Pfingsten. Und deshalb habe ich diese Predigt überschrieben: Für Jesus ist seine Gemeinde sehr kostbar. Und wenn ich diesen Predigttext zum ersten Mal gehört habe und zum so und so vielten Mal gehört habe, habe ich mich immer wieder dabei ertappt zu vergleichen, wie es denn bei uns ist, oder auch zu vergleichen, wie ich Gemeinde empfinde und erlebe, und zu überlegen, das geht doch bei uns nicht, und so weiter und so fort. Und Gedanken, da möchte ich euch bitten, streicht diese Gedanken. Hört einfach auf das, was Gott hier getan hat. Und dann denken wir darüber nach, ob das geht oder nicht geht. Gott hat gehandelt. Ich habe diese Predigt zusammen mit einigen Freunden hier aus der Gemeinde vorbereitet und wurde reich beschenkt, wie unterschiedlich wir manches in unserer Gemeinde sehen. So wird das nicht nur das sein, was ich im Blick auf Gemeinde hier einzubringen habe, sondern wesentlich mehr, wesentlich mehr. Ihr habt einen Zettel bekommen, zwei Zettel heute gleich, ein Lied und ein Zettel in kleinem Format, und der ist überschrieben 18 Faktoren von Gemeinde. Ich habe heute 18 Predigtpunkte. Ihr müsst also länger bleiben, nein, ihr müsst nicht länger bleiben. Ich muss irgendwo aus diesem Reichtum, den dieser Text enthält bezüglich Gemeinde, etwas auswählen. Aber ich wollte euch gerne alle diese 18 Punkte wenigstens mitgeben, zum selber nachverfolgen. Ein erster Punkt, ein erster Faktor, Voraussetzung zur Mitgliedschaft, in Anführungszeichen. Wer gehört zur Gemeinde hier dazu? Da sind Stichworte genannt wie Bekehrung, Taufe, Gabe des Heiligen Geistes, alles in Vers 38, und dann in Vers 40 noch einmal Rettung. Menschen, die zur Gemeinde Jesu gehören, haben eine Umkehr erlebt. Sie haben ihr Leben geändert. Oder soll ich es anders ausdrücken? Gott hat ihr Leben geändert. Sie gehen nicht mehr in die falsche Richtung mit ihrer Ausrichtung, mit ihrem Verhalten, mit allem, sondern sie gehen in die richtige Richtung. Das passt ja wunderbar. Könnt ihr sehen, auf was ich zeige? War jetzt nicht bewusst. Kreuz. Jesus, der Gekreuzigte. Das ist unsere Mitte. Jesus, der Auferstandene. Jesus, der König, der regiert. Das ist Umkehr. Menschen, die Gott seiner Gemeinde hinzufügt, so wie wir es hier lesen, die bleiben nicht mehr dieselben. Die verändert Gott, und das ist so wunderbar. Hier steht Taufe auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Ich werde es nicht lange über Taufe reden können, aber es klingt ein bisschen missverständlich. Ich lasse mich taufen und dann bekomme ich Vergebung. So kann man das lesen. Nein, warum bekommen wir Vergebung? Weil Jesus an diesem Kreuz gestorben ist. Nicht, weil ich etwas tue. Natürlich bekenne ich Jesus meine Sünden und bekomme deshalb Vergebung. Ja, aber der Grund, warum wir Vergebung bekommen, ist immer Jesu Handeln. Es heißt in 1. Johannes 1, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er so treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Mir ist noch die Reaktion hier aufgefallen. Da verkündigt der Petrus, sehr zentral von Jesus. Und da heißt es, Vers 37, als sie dies hörten, traf es sie mitten ins Herz. Und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, was sollen wir tun? Da geschieht ein echtes Erschrecken vor Gott, ein echtes Erschrecken, wie stehe ich eigentlich vor Gott da? Bei Ihnen auch noch, was haben wir getan? Wir haben den, so heißt es hier im Text, den Gott zum Herrn und Heiland, zum Retter gemacht hat, gekreuzigt. Was haben wir getan? Es geht ihnen mitten ihr durchs Herz. Und sie wollen wissen, was ist jetzt der Wille Gottes? Was sollen wir tun? Und Petrus sagt, ihr müsst euch vor Gott beugen. Zu dem stehen, was ihr getan habt, zu ihm umkehren. Das ist ein Kennzeichen von echtem Glauben, dass es wirklich durchs Herz geht, wenn wir dem heiligen Gott begegnen und dass wir nach seinem Willen fragen und nicht mehr nach unserem Willen. Gott erreicht ihr Herz. In Apostelgeschichte 16 heißt es bei einer Dame namens Lydia, der Herr tat ihr das Herz auf und sie ließ sich auf die Worte des Paulus ein. Ich wünsche uns allen, dass Gott uns immer wieder wirklich das Herz auftut und dass es uns wirklich trifft, dieses Wort Gottes, und wir dadurch vor dem großen und heiligen und liebenden Gott stehen. Und das bringt wirklich Veränderung. Bei Lydia, einer Frau in Philippi, Apostelgeschichte 16, heißt es, sie hörte zu, nämlich der Verkündigung des Paulus, der von Jesus ihr erzählte. Ihr tat der Herr das Herz auf und sie ließ sich auf die Worte des Paulus ein. Das ist eine Reaktion, wo es Menschen mitten durchs Herz geht und sie lassen sich auf Gott ein. Wir sind in Apostelgeschichte 2 und ich gehe mal 5 Kapitel weiter. Apostelgeschichte 7, die Geschichte mit Stephanus, der so eine gewaltige Predigt hält. Und da heißt es in Vers 56, nein, Entschuldigung, erst 54, als sie dies hörten, ähnliche Situation, wurden sie rasend vor Zorn und knirschten mit den Zähnen. Und kurz danach fliegen die Steine. Bevor die Steine fliegen, sagt Stephanus zu ihnen, ich sehe die Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Wie kann man da noch Steine werfen? Wenn es einem doch auch durchs Herz geht. Wir Menschen reagieren unterschiedlich, wenn uns Gottes Wort trifft. Ich weiß nicht, ob ihr das aus eurem Leben kennt. Aber in meinem Leben gab es Situationen, bevor ich zu Jesus gefunden habe, wo ich mich dem nicht gestellt habe. Und am liebsten hätte ich die Steine geschmissen. Man wehrt sich gegen Gott. Mich hat erschreckt, was hier steht, rasend vor Zorn und knirschten mit den Zähnen. Was für einen Widerstand haben wir denn gegen Gott? Und manchmal müssen wir aufpassen, dass das nicht nur vor unserer Bekehrung war, sondern dass auch noch heute ein Widerstand gegen Gott entstehen kann, wenn uns sein Wort trifft, der eigentlich völlig unerklärlich ist, außer wenn man sich selber kennt oder kennenlernt. ganz unterschiedliche Reaktionen. Die einen, es geht durchs Herz und sie fragen nach dem Willen Gottes, was sollen wir tun? Und sie beugen sich vor diesem Gott und lassen dieses Wort an sich heran. Es geht ihnen wirklich mitten durchs Herz, positiv. Und die anderen, es geht ihnen mitten durchs Herz und sie werden rasend vor Zorn und furchtbar. Ein zweiter Faktor, Beständigkeit. Es heißt in Apostelgeschichte 2, Vers 42, und das ist ein Vers, der uns mehr begleiten wird jetzt. Ich lese ihn erstmal ganz. Sie hielten fest an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet. Das sind bekannte vier Punkte, so Kennzeichen von Gemeinde. Aber ich möchte erst darauf kurz hinweisen. Da heißt es, sie hielten daran fest, oder andere Übersetzung, sie hielten, sie verharrten, sie waren beständig dabei. Nachfolge Jesu, Gemeinde Jesu leben, das ist nichts, was man mal einmal macht, wenn es gerade passt, und wenn es dann wieder nicht mehr passt, dann macht man es nicht mehr. Das ist nicht etwas, wo man mal ganz voll Begeisterung 2 Jahre dabei ist und dann nimmt man sich mal Urlaub von Gemeinde und Urlaub von Gott und dann fängt man wieder an oder auch nicht. Oder ich glaube, ihr wisst, auf was ich hinaus will. Jesus macht das ja im Gleichnis vom Sämann oder vom vierfachen Ackerfeld so deutlich, wie bei manchen, wenn das Wort Gottes, der Same, ausgestreut wird, es ganz schnell ins Kraut und in die Blüte schießt. Aber es ist nicht beständig, es hat keine Wurzel und so weiter. Das ist auch etwas, was wir hier bemerken sollten. Beständigkeit. Hier im Textfeld, Vers 46, auch der Ausdruck, Tag für Tag. Ja, das war jeden Tag ihre Welt, Gemeinde. Dritter Faktor, Lehre der Apostel. Sie hielten fest, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Ein Apostel ist ja jemand, lesen wir ein Kapitel vorne dran, in Apostelgeschichte 1, der dabei war von der Taufe des Johannes bis zur Auferstehung Jesu. Das ist jemand, der das bezeugen kann, wie Jesus hier auf der Erde gelebt hat, wie er ans Kreuz gegangen ist und wie er auferstanden ist. Das ist ein Apostel. Und Lehre der Apostel, das ist das, was erstmal in den Evangelien von Jesus steht. Es heißt in Johannes 1, Vers 14, dass Jesus Mensch wurde und wir sahen seine Herrlichkeit. Lehre der Apostel ist Herrlichkeit, denn es geht um Jesus. Das ist doch toll, wenn man da beständig drin bleibt, oder? Beständig dran bleibt. Mir geht es manchmal so, dass ich die Evangelien schon so gut zu kennen meine und dann lese ich sie und ich höre gar nicht richtig hin. Kennt ihr das? Das ist furchtbar, was ich gerade sage. Das darf auf keinen Fall sein. Das ist so toll. Jesu Herrlichkeit, so groß. Im Moment bin ich gerade dabei, einfach die 4 Evangelien am Stück durchzulesen. Bin jetzt gerade im Johannes und es ist einfach wunderschön. Es ist wunderschön. Ja. Lehre der Apostel. Sie blieben beständig bei dieser Lehre der Apostel. Und ich bin mir sicher, wenn wir noch mal in 40 Jahren nach Pfingsten gefragt hätten, ob es ihnen langweilig geworden ist damit, sie hätten gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Herrlichkeit Jesu. Das eine ist das Leben Jesu und die Lehre Jesu in den Evangelien. Das andere, auch wieder Apostelgeschichte 1, was ist ein Apostel? Apostel sind Zeugen der Auferstehung. Apostel und damit auch Lehre der Apostel betont die Auferstehung Jesu. Und ich nehme mal noch dazu, betont die Himmelfahrt Jesu und die Thronbesteigung Jesu und die Herrschaft Jesu und die Königsherrschaft Jesu und die Herrlichkeit Jesu. Denn Jesus hat gesagt, dass er zum Vater zurückgeht, in die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor der Grund der Welt gelegt war, Johannes 17. Dahin kehrt Jesus zurück. Bei Auferstehung geht es nochmal um Herrlichkeit. Aber jetzt noch eine größere Herrlichkeit als die irdische Herrlichkeit Jesu. Es geht um die himmlische Herrlichkeit. Darum geht es bei Auferstehung. Das ist Lehre der Apostel und das ist unsere Botschaft. Jesus Christus ist auferstanden und er sitzt oder steht zur Rechten Gottes und regiert als König. Und ich habe mich gefragt an der Stelle, das ist jetzt auf mich bezogen, wie sage ich eigentlich anderen Menschen das Evangelium? Was ist eigentlich das Evangelium? Ich erzähle Menschen, dass Jesus für ihre Schuld gestorben ist und das ist ganz, ganz wichtig. Aber erzähle ich auch von dem Jesus, wie er in den Evangelien unter uns gelebt hat, von dieser Herrlichkeit. War früher ein bisschen einfacher, denn da wussten sehr viele manches aus der Bibel. Und heute müsste man manchmal dabei ganz von vorne anfangen. Ich habe hier in Bonn schon Jugendliche gehabt, die wussten noch nicht mal die Weihnachtsgeschichte, weder das mit Ochs und Esel noch gar irgendwas aus der Bibel über Weihnachten. Wir müssen von ganz vorne vielleicht anfangen, ja. Nur wenn ich das weglasse, was ist denn dann mein Evangelium, das ich weitergebe? Wie sollen sich Menschen für jemand entscheiden, den sie gar nicht kennen? Und rede ich fernstehenden Menschen gegenüber von Jesus, dem Auferstandenen und von Jesus, dem König und von Jesus, dem Herrscher, der auch Herr über ihr Leben sein möchte, aber der auch Herr über alles ist. Ist das meine evangelistische Botschaft? Ich bin an dem Punkt sehr nachdenklich, weil ich betrachte, und das möchte ich euch gerne anempfehlen als Hausaufgabe in Anführungszeichen, zu schauen, was der Petrus hier verkündigt. Er redet von der Herrlichkeit Jesu. Damit habe ich nicht das Kreuz gestrichen, ihr versteht mich bitte richtig. Aber die Reaktion, als Petrus von der Herrlichkeit Christi redet, ist, dass 3000 Menschen sich bekehren. Oder dass Gott 3000 Menschen bekehrt. Ihr merkt, ich bin an der Stelle wirklich betroffen. Betroffen. Vierter Faktor, Gemeinschaft. Sie hielten fest an der Gemeinschaft. Passt sehr gut für Corona, oder? Corona-Zeiten. Wie halten wir eigentlich gerade, wie ringen wir um Gemeinschaft? Das ist schwieriger geworden. War das damals leichter? Nee. Denn wir haben jetzt zwar eine kurze Ruhephase nach der Kreuzigung, aber wenn wir schauen, schon im nächsten Kapitel beginnt Verfolgung. Und in Kapitel 7 mit dem Stephanus, da beginnt dann für die ganze Gemeinde Verfolgung. Also die hatten es mit Gemeinschaft nicht ganz so einfach auch. Wir hatten, es ist vielleicht 10, 12 Jahre bald her, als wir einen Gemeindeneuanfang gemacht haben, eine Gemeindefreizeit damals noch auf der Hohe Grete. Und da waren schon einige von euch, die auch heute noch da seid, neu dazugekommen und ich habe euch gefragt, warum kommt ihr neu in die Gemeinde? Und ich habe gedacht, jetzt kommt bestimmt der Punkt Lehre. Es kam auch der Punkt, wegen der Lehre. hat mich gefreut. Aber zuerst kam der Punkt Gemeinschaft. Weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert. Das war wirklich die Anfänge von unserer neuen Gruppe, die wir jetzt haben. Es sind ja noch manche dabei von früher, ich gehöre auch dazu, aber viele von euch sind noch nicht länger als 12 Jahre ungefähr dabei. Und damals waren 2 Punkte genannt, Lehre und Gemeinschaft. Deshalb kommen wir zu euch. Gemeinschaft, das höre ich hier immer wieder und das empfinde ich auch, das ist eine Stärke hier. Und ich hoffe sehr, dass wir bald wieder zu manchem zurückkehren können, was in Corona-Zeiten eingeschränkt ist. Gemeinsames Essen, übrigens, das kommt hier in Vers 46 vor. Also dieses Kapitel ist jetzt nicht nur so geistliche Gemeinschaft, das nur streichen wir bitte. Oder setzen Sie es in Anführungszeichen, das ist nicht eine Abwertung. Hier geht es nicht rein um geistliche Gemeinschaft, sondern hier geht es um Leben teilen. Und dazu wird als Beispiel gemeinsames Essen genannt. Gartenfeste, Zusammensein am Silvesterabend, Weihnachtsfeiern hatten wir früher auch. Ganz witzig, das habe ich auch mehrmals gehört, unsere Gemeinde ist dafür bekannt, auch für Gebetszeiten, dass es hier lecker Kaffee und Kuchen gibt. Fand ich erst ein bisschen seltsam, muss ich gestehen. Ja, aber das ist doch das, was hier im Text steht. Dass auch normales Leben und der Kaffee und Kuchen gehören doch durchaus dazu, dass das auch geteilt wird. Oder man unternimmt etwas Gemeinsames nach dem Gottesdienst. Einen Ausflug, man geht zusammen essen oder geht auf eine Wanderung, was immer euch dazu einfällt. Geht übrigens sogar in Corona-Zeiten, haben wir jetzt auch schon praktiziert. Dann muss man sich eben was gemeinsam rausholen. Letztes Mal hat uns dann Regenschauer erwischt, das gehört dann auch dazu. Aber das schadet doch der Gemeinschaft nicht. Gemeinschaft, ganz natürliche Gemeinschaft, die hier betont wird. Ein Wunsch in unserer Vorbereitungsgruppe dieser Predigt war auch eine jährliche Gemeindefreizeit. Da schaut mich der Werner an. Und da plaudere ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich freue mich sehr über die, die das vorgeschlagen haben. Und das heißt auch, dass das nicht immer die Ältesten vorbereiten sollten. Sondern wem das ein Anliegen ist, der kann ja dann einsteigen in die Vorbereitung und vielleicht schaffen wir dann wirklich eine jährliche Freizeit zu machen. Und ich glaube, die Leute sind auch gern dazu bereit, sich dann einzubringen. Kann nicht immer an den Ältesten hängen. In einer anderen Gemeinde, einer großen Gemeinde, die haben nach dem Gottesdienst, also natürlich in Nicht-Corona-Zeiten, einmal im Monat gemeinsames Essen, das sind dann so 300 Mahlzeiten. Wie sorgst du für 300 Mahlzeiten? Die machen das als Hauskreise reihum. Vorbereitung, Samstag, 300 Mal, nehmen wir Gemüseeintopf vorbereiten. Und die sitzen dann zusammen und schnibbeln, mindestens einen halben Samstag. Das bietet nicht nur schöne Gemeinschaft nach dem Gottesdienst, sondern das gemeinsam Schnibbeln, habe ich mir sagen lassen, das ist schön. Gemeinsame Gartenarbeit wird genannt, hier in der Gemeinde. Und ihr habt sicherlich noch viel, viel andere Ideen, was gemeinschaftsfördernd ist. Und wir merken aber auch, man muss ein bisschen drum kämpfen, um so manches an Gemeinschaft. Ich muss gestehen, mich zieht es jetzt auch nicht noch zu zusätzlicher Arbeit. In dieser Woche war ich bei einer Pastorentreffen und da hat einer der Pastoren gemeint, es gibt in seiner Gemeinde viel zu viele, die zum Gottesdienst gehen oder zum Hauskreis gehen oder zur Gemeindefreizeit gehen oder wo immer auch, was mit Gemeinde zu tun hat. Und sie wollen nur bekommen. Was ist denn, wenn jeder gibt? Wir sind immer noch beim Thema Gemeinschaft. Wie wäre es die Idee, bewusst auf Leute zugehen, mit denen man sonst nicht so viel zu tun hat? Bewusst auch auf Leute zuzugehen, mit denen man gar nicht so viel anfangen kann. Das ist was, was mir auch nicht leicht fällt. Ich gehe viel lieber auf welche zu, mit denen ich sofort im Gespräch bin, ganz klar. Manche Gemeinden haben Besuchspatenschaften, wo es genau darum geht, auch die Einsamen oder die, die am Rand stehen, zu besuchen. Und so manchen anderen guten Vorschlag mehr. Aber hier in der Apostelgeschichte gibt es noch etwas anderes. Und da ist die Rede von täglich machen sie das. Tag für Tag, Vers 46, hielten sie sich im Tempel auf und brachen das Brot in ihren Häusern. Sie aßen und tranken, wohl zusammen in ungetrübter Freude und mit lauterem Herzen. Beständig haben wir schon gehabt. Hier geht es um einen Lebensstil, hier geht es um gemeinsames Leben, sowohl geistlich als auch Alltag. Wir leben in einer Zeit, wo wir individualisiert leben, wo wir auch noch räumlich recht weit getrennt sind. Es gibt in Deutschland, in unseren Kreisen, kaum eine Ortsgemeinde. Wenn ich so Land auf, Land abschaue, dass man so richtig beieinander wohnt und es dann auch leichter wäre, Alltag zu teilen. Das haben wir meistens nicht. In Kirchengemeinden gab es das früher, gibt es teilweise heute noch, aber in unserem Bereich, ja, wir leben für uns. Aber die hatten einen ganz anderen Lebensstil. Ich zuck da ein bisschen zurück, schreck zurück, weil das ist so fern, aber dann kam eine Idee, Gemeinschaft im Alltag, wie könnte das aussehen? Und da kam die Vision auf, in unserer Gruppe doch in einer Art Bruderhof zu leben, in einer Wohngemeinschaft. Vielleicht mit Wohnungen für jede Familie oder Einzelpersonen für sich, abgeschlossene Wohnung, aber auch gemeinsame Wohnzimmer, Küche oder Speiseraum, aber vor allem auch gemeinsamer Andachtsraum, sodass man geistliches Leben und normales Leben miteinander teilt. Und ich weiß, für manche ist das vielleicht ein Traum und für den einen oder anderen ist es ein Albtraum. Ich sage jetzt nicht, was es für mich ist. Vielleicht gehen Ehen auseinander an dem Punkt. Weil, nein, ganz im Ernst, das klingt doch wie eine Utopie. Nur müssen wir sagen, wir leben von dieser Art von Gemeinschaft, wie es diese frühe Gemeinde hier in dieser Erweckung erlebt und lebt. Wir haben davon sehr, sehr wenig. Für mich bleibt die Frage, wie wir dahin kommen können, dass nicht jeder für sich lebt, sondern wir mehr Alltag, und zwar geistlich, als auch Alltagsleben teilen können. Vielleicht habt ihr da ja ganz tolle Ideen. Fünfter Faktor, Brechen des Brotes. Ich muss mich jetzt beeilen. Brechen des Brotes, sie hielten fest am Brotbrechen, am Brechen des Brotes, am Abendmahl. Das war offenbar in der frühen Gemeinde wichtig. Und wenn ich Vers 46 lese, sie halten sich einträchtig Tag für Tag im Tempel auf und brachen das Brot in ihren Häusern, dann beziehe ich das darauf, dass sie offenbar öfter Abendmahl feiern, und zwar auch in ihren Häusern zu Hause. Ich war bei einem Zentrum der Pfingstpredigt, nämlich Jesus, der erhöhte Herr. Das andere Zentrum, was hier ist, im Brotbrechen, im Abendmahl, man erinnert sich, man gedenkt der Kreuzigung Jesu. Wir verkünden den Tod des Herrn, heißt es in 1. Korinther 11 in den Abendmahlsworten. Und das offenbar nicht nur hin und wieder. Meine Lieben, ich leide darunter, dass wir nur hin und wieder Abendmahl haben. Mir ist es viel zu wenig, vielleicht auch mein katholischer Hintergrund. Da war wenigstens jeden Sonntag Abendmahl, Eucharistie. Und das ist in der katholischen Kirche die absolute Mitte des Glaubenslebens. Abendmahl, Eucharistie, die absolute Mitte. Der Werner hat vorhin gesagt, wundert euch nicht, dass hier ein Lied vom Kreuz ist. Ich glaube, ich finde das hier im Text sehr, sehr gut. Das Kreuz Jesu, das dann auch in den Häusern im Abendmahl ganz in der Mitte steht. Wir verkünden den Tod des Herrn. Wie geht es weiter? Bis er wiederkommt. Die Wiederkunft wird hier auch im Abendmahl ganz groß hochgehoben. Ja, aus Zeitgründen muss ich den nächsten Punkt lassen. Aber ihr bekommt dieses Skript, das ist eh mehr eine Stoffsammlung. Im Internet könnt ihr euch, wer mag, natürlich holen. Das sind so ganz tolle Sachen, die ungetrübte Freude, das lautere Herz, das Lob Gottes. Jetzt bin ich schon bei Nummer 15, was hier steht. Und komme zu 16, wieder ein Punkt, der mich sehr, sehr nachdenklich macht. In Apostelgeschichte 2, Vers 47 heißt es, die Gemeinde stand in der Gunst des ganzen Volkes. Also die wurden wahrgenommen, oder? Die waren angesehen. Und das nicht nur so die große Öffentlichkeit, sondern das scheint so zu sein, dass sie mitten in der damaligen Bevölkerung gelebt haben und dabei Ansehen genossen haben. Wahrgenommen und Ansehen. Es heißt hier im Text, sie gingen Tag für Tag in den Tempel, nämlich zum Gebet unter anderem. Aber auch zum Evangelisieren erleben wir weiter in der Apostelgeschichte. Ja, mittendrin. Im frommen Leben, aber auch im Alltag. Ich habe mich gefragt, werden wir wahrgenommen hier als Gemeinde? Ich freue mich sehr über den Schaukasten draußen und freue mich übers Kreuz an unserer Wand. Jemand soll gesagt haben, ein Anwohner, hier im Blick auf die Gemeinde, wie er sie wahrnimmt, da gehen ältere Menschen rein und raus. Was eine Tatsache ist. Aber da haben wir weit weg von, dass wir in der Gunst des Volkes hier, der Nachbarn, stehen würden. Und bitte geht jetzt nicht zu schnell davon weg, das ist halt so und wir sind so klein und wir sind nicht zu sehen und sonst was. Gemeinde Jesu, ich gehe jetzt nach Matthäus 5, hat die Zusage Jesu, ihr seid das Licht der Welt. Und dann geht es weiter in Matthäus 5. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Die sieht man einfach. Christen, Nachfolger Jesu Christi, die ihr Christsein leben, und das dazu noch als eine Gemeinschaft, die sieht man. Die sieht man. Die sollen sich nicht verstecken und die werden wirklich wahrgenommen. Ihr seid das Licht der Welt. Und ich freue mich so über diese Worte, denn da steht nicht, strengt euch mal an, Licht zu sein. Macht mal poliert mal das Lampenglas, dass ein bisschen mehr Licht rauskommt und legt noch ein paar Watt bei der Glühbirne zu. Das steht überhaupt nicht hier. Sondern die Zusage Jesu, ihr seid das Licht der Welt. Und ich finde es so spannend, dass Gott hier handelt an diesen Menschen. Das sind ja Frischbekehrte. Und Jesus hat sie so ergriffen, dass es ihr Leben so verändert hat, dass sie Gunst beim ganzen Volk haben. Spannend. Ja, jetzt muss ich die täglichen Bekehrungen, den 17. Faktor, ganz kurz machen. Der Herr führte ihrem Kreis Tag für Tag neue zu, die gerettet werden sollten. Ist denn, nach was ich mich sehne, weil, gerade auch, weil bei uns selten Menschen zum Glauben kommen. Ich möchte das Freudenfest im Himmel gerne mitfeiern können. Ihr wisst, von was ich spreche? In Lukas 15, Vers 10 heißt es, Lukas 15, 10, so sage euch, wird man sich freuen im Beisein der Engel Gottes über einen Sünder, der umkehrt. Einen Sünder, der umkehrt. Freudenfest im Himmel. Und ich sehne mich danach, dieses Freudenfest mitfeiern zu können. Ein letzter Faktor, und dann kommen wir zum Schluss. Das ist etwas, was nicht direkt im Text steht, aber was der Hintergrund jeder Gemeinschaft, jeder Gemeinde ist. Und das ist Liebe untereinander. Jesus sagt in Johannes 13, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr auch einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr bei euch der Liebe Raum gebt. Da könnte man jetzt so vieles nennen, wie man das tut. Zum Beispiel nachfragen, wie es geht, und zuhören, Anteil nehmen, nicht gleich korrigieren und schon gar nicht andere mit Ratschlägen überhäufen. Es wurde genannt, ein freundlicher, respektvoller Umgang mit den Erwachsenen, aber auch mit den Kindern. Und da will ich kurz einhaken, das haben wir auch gesagt in unserer Gruppe, da hat sich sehr viel Positives getan. Darf ich das so plump sagen, ein bisschen stolz auf uns, dass sich das geändert hat. Ich habe hier erlebt, dass unsere Kinder nicht gut behandelt wurden von manchen, die heute jetzt nicht mehr da sind. Aber die Stimmung war kinderfeindlich und wir haben da eine ganz tolle Richtung genommen. Und das gehört zur Liebe dazu. Kinder als Teil der Gemeinde sehen. Eine Mutter hat gemeint, sie sieht die Liebe darin, im Wunsch der Gemeinde, hier bei uns, die Kinder zu lehren, zu prägen, zu formen. Ja. Eine Dame hat gemeint, was sie hier in der Gemeinde findet, das ist geistlich, aber auch weltlich, eine gewisse Mütterlichkeit, oder sie hat auch gesagt Großmütterlichkeit, manche von uns sind ja schon ein bisschen älter, sowohl gegenüber den Kindern als auch gegenüber den Erwachsenen. Vorbild, Vater, Mutter im Glauben sein, das gehört zur Liebe dazu. Und ein letzter Punkt, und dann schweige ich. Liebe zeigt sich darin, dass wir füreinander beten, wurde auch genannt. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ich schließe nochmal mit Johannes 13, was Jesus gesagt hat. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr bei euch der Liebe Raum gibt. Ich möchte die Gelegenheit geben, dass wir miteinander beten, eine Gebetsgemeinschaft Hab die Freiheit zu beten, ich mache den Abschluss und ich schlage vor, wer kann und mag, dass wir doch dazu aufstehen. Ihr sitzt schon so lange.